Auch ich möchte den Veranstaltern und Kuratoren, Kuratorinnen, Katrin und ihrem Team für die Einladung danken. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich möchte mich konzentrieren auf das Problem des Nationalstaates im Zeitalter der Netzwerke oder Vernetzung. Und ich möchte mich vor allen Dingen konzentrieren auf Protokolle und Standards. Ich denke, es wird deutlich werden, warum dies mein Fokus sein wird im Laufe meines Vortrags. Ich verstehe Protokolle und Standards als Techniken des Herrschens, der Governance und als eine spezifische Form von Antipolitik und einen signifikanten Beitrag auch zum aktuellen rechtsextremen Backlash. Aber zunächst einmal möchte ich versuchen zu erläutern, was ich meine, wenn ich sage, das Zeitalter der Netzwerke oder der Vernetzung, Age of Networks, und wenn ich sage, Protokolle und Standards, Netzwerke, Networks, sehe ich in Bezug auf die Formen der Organisation und Strukturen in unterschiedlichen Bereichen, Formen mit einer flexiblen Geometrie. Das heißt, wir haben hier sowohl hierarchische, sternförmige Muster wie auch eher horizontale Muster im Sinne eines Netzwerks oder Netzes, im Sinne von Maschen, wenn man so möchte. Die Flexibilität dieser Formen geht dabei zurück auf ihre Fähigkeit, sich relativ leicht zu verändern in Größe und in ihrer internen Zusammensetzung durch das Hinzufügen oder das Aufgeben einzelner Knoten. Knoten, Nodes, sind Akteure oder besser noch Aktanten in diesen Netzen, deren Kapazitäten geformt werden von der Art und Weise, in der sie miteinander verbunden sind. Wenn man das in dieser Allgemeinheit versteht, dann sind Netzwerke so alt wie das Leben selbst und waren immer schon signifikante Charakteristika des sozialen, des gesellschaftlichen Lebens. Als Form der sozialen Struktur, der sozialen Organisation haben sie sich traditionell beschränkt auf relativ kleine Einheiten, denn ihre interne Komplexität erreicht schnell ein kritisches Level, das eine weitere Skalierung unmöglich macht. Der Anfang der Moderne und das Aufkommen des Nationalstaates lässt sich aber auch interpretieren als eine Veränderung in der sozialen Morphologie, das heißt als ein Abgehen von flexiblen, lokalen oder persönlichen Netzen und ein sich zubewegen auf rigide, starre, hierarchische Organisationsformen. Durch die Aufgabe der inneren Komplexität und Flexibilität allerdings ist hier die Möglichkeit einer Skalierung gegeben. Das System, mit dem wir es hier zu tun haben, der Nationalstaat als Symbol und Hauptmotor einer solchen Entwicklung, die ihren Höhepunkt im späten 19. Jahrhundert erreichte, als die letzten Reste der vormodernen politischen Ordnung in Europa beseitigt wurden und die Welt insgesamt sich eher hierarchisch strukturierte über den Prozess der Kolonialisierung bis heute, führten die Folgen dieses Systems unmittelbar in zwei Weltkriege. Das System veränderte sich allerdings drastisch nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Zahl der Großmächte sich auf zwei reduzierte und die Geografie der Herrschaft und Dependenz umstrukturiert wurde in im Grunde zwei Einflusssphären und ein paar wenige geopolitisch eher marginale Akteure jenseits dieser beiden großen Sphären. Ende der 1960er Jahre allerdings gerieten sowohl der kapitalistische als auch der sozialistische Block in eine Krise, die endete dann 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die letztendlich kollabierte, da sie nicht in der Lage gewesen war, mehr sich selbst zu reformieren. Und damit blieben die Netzwerke die dominante Form der Organisation. Wie der Informatiker Joseph Weizenbaum in den 1970ern bereits sagte und der Historiker James Benninger in den 1980ern, haben wir es bei dieser Transformation aber mit einer Transformation zu tun, die zugleich radikal und konservativ ist. Radikal insofern, als organisatorische Transformationen ausgelöst werden, also ein weiterer Wandel folgt, und konservativ im originären politischen Projekt, das sehr viel der neuen Kapazitäten hin zur Restauration der Unternehmen im Interesse des Profits, der Gewinne und der Macht der Eliten gegen ein Aufkommen demokratischer Forderungen steuert. Letztendlich ist dies der Preis, den die entsprechende Komposition der Elite verändert. Das wird erreicht auf konzeptioneller Ebene durch die Fusion von Kybernetik und Neoliberalismus. Heute ist das natürlich alles ganz offensichtlich, es scheint zumindest offensichtlich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass in den 1960er Jahren die Kybernetik nicht nur überhaupt erst entdeckt und von der Gegenkultur angeeignet wurde, die damit einen technokratischen Ansatz zu einem Wertesystem werdend in Frage stellen konnte, sondern dass war auch etwas, was sehr schnell vom wissenschaftlichen und auch vom unternehmerischen Establishment in den USA aufgegeben wurde, da man dort davon ausging, Kybernetik sei in erster Linie mit der Linken in Verbindung zu setzen. 1960 hatte die Sowjetunion wiederum ihre ursprüngliche Verdammung der Kybernetik wiederum aufgegeben und begann sie als eine neue Grundlage für fortschrittliche Planung zu sehen. Und das war auch die Perspektive, aus der Allende beispielsweise Kybernetik aufgriff in Form seines berühmten CyberSyn-Projekts in den frühen 1970er Jahren. Die praktische Anwendung der Kybernetik für sozialistische Planung blieb jedoch relativ beschränkt. Die Fusion selbst war möglich, da Kybernetik und Neoliberalismus durchaus Parallelen aufweisen. Und das trotz der Tatsache, dass ihre Hauptvertreter Hayek und Wiener aus ganz unterschiedlichen philosophischen Traditionen kommen und keineswegs Sympathien hatten für das jeweilige politische Projekt der anderen Seite. Sowohl Hayek 1945 als auch Wiener 1948 rahmten die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzten, nicht desto weniger als Probleme der Komplexität in Systemen, in denen nicht deterministische Akteure aneinander gebunden sind durch einen permanenten Prozess des Informationsaustauschs. Hayek sah den Markt als einen gigantischen Prozessor von Information in der Lage, noch die komplexesten Umstände in einfache, eindeutige Signale zu kondensieren, nämlich Preise, die sich auch effizient kommunizieren lassen und damit auch Orientierung bieten für eine Vielzahl von unabhängigen Unternehmen. Wir haben hier also, so sah er es, ein System, mit dem man die Gesellschaft als Ganzes effizient koordinieren kann. Hayek nannte das die spontane Ordnung. Wiener sah das ähnlich. Er sah die unterschiedlichen Akteure, Menschen, Organisationen, Maschinen, die aneinander gebunden waren und in gegenseitiger Abhängigkeit existierten. Und wir haben natürlich die einzelnen Aspekte im Detail, wie zum Beispiel die spontane Ordnung, die eben nicht spontan entsteht, wenn die schwere Hand des Staates erst einmal beseitigt ist, als einen Hauptunterschied zu sehen zwischen dem alten Liberalismus des 19. Jahrhunderts und dem neuen Liberalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier ist ja eine staatliche Intervention sehr wohl erforderlich, um die richtigen Bedingungen zu schaffen, in denen Märkte entstehen können. Wenn die Märkte dann erstmal betrieben werden können, wenn sie funktionieren, dann dient die staatliche Intervention als Legitimierung des Staates, der die entsprechenden Bedingungen hervorgebracht hat. Für die Kybernetiker als Ingenieure ist es auf der anderen Seite aber evident, dass sie natürlich ganz bewusst die Zukunft schaffen müssen, die sie anstrebten. Und hier spielt der Aspekt der Protokolle und Standards eine Rolle. Protokolle und Standards sind Regeln, die bestimmen, wie unabhängige Akteure interagieren können, ohne dass sie eine hierarchische Beziehung miteinander eingehen. Diese Regeln lassen sich ausdrücken über explizite oder implizite Normen, technische Spezifizierungen, Verträge oder andere Formen der Kodifizierung. Das Internet wird am besten verstanden als ein Set von unterschiedlichen Schichten von Protokollen und mit der Abstraktion Hardware auf unterster Ebene und den Services für die Endnutzer auf der obersten Ebene, wie Facebook zum Beispiel, haben wir ein komplettes System. Protokolle definieren aber nicht den Inhalt der Interaktion, es sind keine Befehle. Dennoch bestimmen sie ihre Form. Es handelt sich dabei also um eine Art konstituierende Macht, wenngleich diese ganz anders ist als das, was Michael Hart zum Beispiel als Constituent Power definiert. Das ist im Grunde die Macht der Menschen, neue politische Realitäten zu schaffen, die er meint. Die konstitutive Macht der Protokolle dagegen liegt in der Tatsache, dass sie Räume der Interaktion schaffen, die spezifische Eignungen haben und das ist ihr wichtigstes Feature. Die einzelnen Akteure bleiben formal unabhängig und müssen selbst überlegen, was sie tun können und müssen in diesen spezifischen Bedingungen, damit es tatsächlich zur Interaktion kommen kann. Um das etwas metaphorisch zu formulieren, schaffen die Protokolle Stadien oder Ebenen, auf denen sich die unterschiedlichen Akteure, die multiplen Akteure begegnen können. Und dann können diese selbst nicht nur die Dimensionen und Maße ihrer Bühne bestimmen, also sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist, sondern sie können auch die Ausprägung der Bühne selbst festlegen, damit die Akteure auf dieser Bühne in eine bestimmte Ecke treiben und eben nicht in die andere. Protokolle und Standards spielen eine Schlüsselrolle bei der politischen Praxis des Neoliberalismus und in den Techniken der Kybernetik, denn sie versprechen, den Kreis zum Quadrat zu machen, das heißt deutlich zu machen, wie eine Entwicklung mit offenem Ende in eine bestimmte Richtung gehen kann, ohne dass man den Akteuren spezifisch sagt, was sie tun müssen. Oder wie Gregory Bateson das 1942 sagte, wir prägen das Labyrinth oder die Problembox so, dass die anthropomorphe Ratte den wiederholten und verstärkten Eindruck hat, sie handele aus freiem Willen. Bateson wollte ein System schaffen, in dem bestimmte Bedingungen der Interaktion gegeben sein können, damit bestimmte Ergebnisse generiert werden können, wobei dem einzelnen Akteur, der einzelnen Akteurin es freigestellt bleibt, zu entscheiden, wie das eigene Handeln konkret aussehen soll. Die Frage lautet also mit anderen Worten, wie kann man eine Gesellschaft regieren, ohne dass es politische Subjekte gibt? Gestern haben wir ja etwas bereits gehört über die Verlagerung von der Regierung, also identifizierbaren Menschen und Institutionen, hin zu Governance, also abstrakten Prozessen. Innerhalb des neoliberalen Paradigmas erlauben Protokolle, diese spezifischen Bedingungen zu schaffen, die der freie Markt braucht für seine Autonomie. Poesis. Der neoliberale Staat selbst in der Theorie und insbesondere natürlich in der Praxis muss permanent in der Gesellschaft intervenieren, aber nicht auf der Ebene der Planung oder der aktiven Interferenz in den Markt, sondern auf der Ebene der Generation von Märkten in erster Linie. Mit anderen Worten, die Märkte müssen zunächst einmal geschaffen werden. Und da kommen die Protokolle ins Spiel. Sie erlauben es, spezifische Bedingungen zu schaffen, innerhalb derer autonome, intelligente Akteure unvermeidlich die Schlussfolgerung ziehen, dass es in ihrem eigenen besten Interesse ist, sich als Marktakteure zu verhalten. Sie schaffen spezifische, aber offene Potenziale, die sich nur als konkrete Märkte realisieren lassen. Protokolle also sind die Möglichkeit, als Antipolitik zu regieren. Auf der politischen Ebene ist ein wichtiger Aspekt der Protokolle der, dass sie anders in Kraft gesetzt werden als Gesetze. Gesetze werden vom Souverän dem Subjekt aufgezwungen und werden letztendlich unterstützt durch das Monopol des Souveräns über die Gewaltmittel innerhalb eines bestimmten Territoriums. Die Legitimität von Gesetzen hängt von der Legitimität des Souveräns ab und sie existieren insofern nur so lang, wie der Souverän selbst existiert. In der Demokratie bemüht man sich also immer wieder, auch wenn das in der Praxis nicht vollständig ist, Legitimität zu schaffen für den Souverän, indem man die Macht auf unterschiedliche Abteilungen aufteilt und entsprechend agiert. Protokolle auf der anderen Seite werden nicht von einem Souverän aufgezwungen oder verhängt und sie sind insofern, um wirksam zu sein, nicht davon abhängig, dass man auch die Macht über die entsprechenden Gewaltmittel hat. Der zweite Aspekt, der mit Protokollen zu tun hat, ist, dass sie auch nicht davon abhängig sind, was ihre Legitimität angeht, was der Souverän macht. Also, sie brauchen den Souverän weder für ihre Durchsetzung noch für die Legitimierung. Wenn sie erst einmal akzeptiert sind, dann ist die Tatsache, dass die Akteure auf sie vertrauen, das Einzige, was sie brauchen, um in der Interaktion mit anderen zu wirken. Und die Interaktion mit anderen unter Verweis auf die Protokolle stattet die Protokolle mit einer indirekten, aber de facto sehr starken Legitimität aus. Sie werden zu den Bedingungen, auf denen die Welten, die von den entsprechenden Akteuren geschaffen werden, basieren und bieten damit die Grundlage, von denen die Akteure selbst abhängen. Sie werden Fakten der Existenz. Und entsprechend bekräftigen sich die Protokolle selbst durch die einzelnen Akteure. Es gibt also keinen Souverän mehr, es wird auch kein Souverän mehr gebraucht, denn die Durchsetzung der Protokolle ist dezentral und ubiquitär. Und das Fehlen eines Souveräns ist ein anderes Element in der Antipolitik. Wenn die Protokolle angenommen werden, dann ist es extrem schwer, sie zu verändern. Wenn sie einmal gelten, dann gelten sie. Und das auch lange, nachdem die Akteure, die die Protokolle geschaffen haben oder sich verpflichtet haben zu ihrer Übernahme, gar nicht mehr existieren oder längst fort sind. Ich habe dabei allerdings zu sagen, dass die Annahme der Protokolle volontär ist, also freiwillig. Und in der Regel gibt es zwei unterschiedliche Gründe, warum jemand bereit ist, ein Protokoll zu akzeptieren. Einmal, weil das Protokoll ihm oder ihr nützt. Da haben wir zum Beispiel die Frage, warum die Leute sich anfangs Facebook angeschlossen haben, was ja im Grunde ein Protokoll ist. Sie haben sich angeschlossen, weil es einfach war und weil es wirkmächtig war und eine gute Möglichkeit, Informationen mit anderen auszutauschen. Besser als jedes andere System, was in dieser Zeit bestand. Der zweite Grund, warum man ein Protokoll annimmt, ist, dass die finanziellen oder sozialen Kosten der Nichtannahme höher sind als die Kosten, die mit der Annahme einhergehen.
Have long gone.
Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Grund, der gilt und der dann eben auch noch tatsächlich gilt, wenn diejenigen, die das Protokoll geschrieben haben, schon längst gegangen sind. Es gibt dann vielleicht gar keinen Akteur mehr und dennoch bleibt das Protokoll gültig. Zu diesen Gründen, warum man Protokolle akzeptiert und annimmt, zählt also zum einen, dass es nützt, positiv ist für denjenigen, der das Protokoll entwickelt, umsetzt und anwendet, weil es eine Möglichkeit ist, mehr zu erreichen als auf anderen Wegen. Und weil viele das Gleiche tun. Das ist ebenfalls ein ganz wichtiger Aspekt. Viele machen das, was das Protokoll vorschreibt, und man will nicht außen vor bleiben. Man möchte also nicht mehr bezahlen durch das Außen vor bleiben, als wenn man sich anschließt. Warum schließen sich Leute nach wie vor Facebook an? Warum bleiben sie dabei, obwohl sie wissen, dass sie hier zum Beispiel einer Überwachung unterworfen werden und dass sie manipuliert werden? Das ist ja kein Geheimnis, das weiß man. Warum also bleiben die Leute bei Facebook? Einfach, weil es teurer ist, Facebook zu verlassen. Der Preis, rauszugehen oder gar nicht erst reinzugehen, außen vor zu bleiben, ist höher als dabei zu sein oder dabei zu bleiben. Hier haben wir also ein psychologisches Paradoxon. Man tut freiwillig etwas, was man eigentlich gar nicht tun will. Ich glaube, diese Situation ist uns allen vertraut. Wir erleben das immer wieder. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel gesagt wird, Depression ist eine der Grundlagen unserer Kultur. Mit zunehmender Verbreitung der Protokolle oder der Annahme von Protokollen wird dieses zweite Motiv, der zweite Grund, den ich gerade beschrieben habe, noch wirkmächtiger, denn es gibt mehr und mehr Raum der Interaktion und damit wird es zunehmend teurer, außen vor zu bleiben. Wir können uns durchaus vorstellen, dass Russland, das sich 2012 als 156. Mitglied der WTO anschloss, das tat, weil der Preis, außen vor zu bleiben, höher war als die Begeisterung für ein von den USA geprägtes System von Freihandel. Natürlich ist das Problem mit der Freiwilligkeit auch noch mal gravierender insofern, als ja sehr viel Oldschool-Druck angewandt wird mit Blick auf diese verbreiteten Protokolle, die von Vorteil sind für die mächtigsten Akteure. Aber aus der Logik, aus der sich das Protokoll entwickelt, wird nach wie vor gesagt, ich schließe mich freiwillig diesem System an. Facebook ist kein Gefängnis und die WTO ist kein Imperium. Es gibt eigentlich keinen Grund, drin zu bleiben oder sich anzuschließen oder Mitglied zu werden und dennoch wird es getan. Die Kosten, außen vor zu bleiben, sind höher als dabei zu sein. In den letzten 30 Jahren haben die Protokolle und die Antipolitik, für die sie stehen, sich verbreitet als eine Möglichkeit der Organisation von Gesellschaften aufgrund von kybernetischen Prinzipien auf allen Ebenen und in jeder Hinsicht. Die Protokolle verkörpern neoliberale Grundsätze. Das reicht von der Mikroorganisation des Alltags über die sozialen Medien bis hin zum Makrobereich der Geopolitik über Freihandel. 2008 Allerdings zeigten sich die Widersprüche und die katastrophalen Konsequenzen dieser Grundsätze sogar in den Ländern und in den Bereichen der Gesellschaft, die ursprünglich davon profitiert hatten, nämlich die westliche Mittelschicht. Praktisch über Nacht waren die Cheerleader des Neoliberalismus verschwunden. Überraschenderweise hat sich dennoch nichts geändert, was zum einen natürlich zurückzuführen ist auf den Einfluss der Eliten und den Einfluss des Geldes im politischen Prozess. Aber das ist nicht alles, meiner Meinung nach, denn ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie Protokolle funktionieren. Ihre Macht ist konstitutiv, solange die Akteure über sie konstituiert werden. Sie reproduzieren die Protokolle in all ihren Handlungen, ohne dass irgendjemand das spezifisch verstärkt. Das heißt, sie brauchen praktisch keine Hegemonie im alten kulturellen Sinne, sondern sie brauchen nur eine Anerkennung der Realität, die sie konstituieren. Nach 2008 ist genau das noch einmal deutlich geworden in einer Welt, die dem permanenten Druck von Quellen unterlag, die nicht identifiziert werden konnten, die Menschen aber zwangen, freiwillig Dinge zu tun, die sie nicht tun wollten. Und die Intuition in ihrer Analyse ist oft durchaus clever. Das heißt, wir haben hier eine Grundlage, auf der die Rechtsextremen aufbauen können, die ja hingehen und die Wut gegen diese gesichtslosen Eliten schüren, die Bürokraten in Brüssel, die kosmopolitischen liberalen Eliten in den Städten, die nichts anderes im Sinn haben, als die Bevölkerung klein zu halten, zu vernichten, zu invasieren, ins Hinterland abzudrängen durch Migration und so weiter. Und die Intuition dieser Analyse ist weniger dumm als die Politik, die von dieser Analyse abgeleitet wird. Und diese Politik ist zugleich ein Desaster. Denn hier wird ja durchaus klug der Bad Deal identifiziert, die EU-Gesetze, die als Hauptproblem konstituiert werden und die vermutlich sie, die Gesellschaft, auseinanderreißen, und zwar schlicht über die Macht des Protokolls. Das heißt, wenn man sich diesem Protokoll entzieht, das ist die Logik, dann hat man eine Chance, gerettet zu werden. Hier ist also der einfach scheinende Ausweg, den Raum zu verlassen, der durch die Protokolle konstituiert wird, egal ob das die EU, TTIP, TPP oder auch die NAFTA sind. Es ist bezeichnend, dass das wichtigste Argument dieser Kräfte gegen das Verlassen dieser Protokolle darin besteht, dass gesagt wird, jenseits der Protokolle herrsche die Wildnis, sei ein Abgrund oder es gebe andere Metaphern, die eine existenzielle Bedeutung haben und die Verlassenheit implizieren aus der Perspektive derjenigen, die innerhalb des Raumes des Protokolls sind, ist es natürlich richtig. Und es überrascht nicht, dass einige der mächtigsten Länder, Großbritannien, USA und so weiter, in dieser Bewegung führend sind. Sie sind allerdings so groß, dass sie erwarten können, den Raum des Protokolls in einem solchen Maß zu schrumpfen, dass die Kosten für ein außerhalb des Protokolls Bleibens nicht zu hoch werden. Und sie können vor allen Dingen neue Deals versprechen, die sie und ihre angeblichen nationalen Interessen erneut ins Zentrum rücken. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Hier muss man sich tatsächlich dieser Antipolitik stellen, die heute profitiert von diesen Protokollen. Ich denke, dass die Linke keine Möglichkeit hat, zum Rahmen des Nationalstaates zurückzukehren, selbst wenn dieser Nationalstaat als Wohlfahrtsstaat verstanden wird. Diesen Rahmen können sie nicht besetzen, die Linken, denn dieser Rahmen war immer ein rechter und taktische Bündnisse sind mit Sicherheit ein Weg zu noch größeren Niederlagen. Der Brexit ist dafür ein wunderbares Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass Protokolle als konstituierende Kraft notwendigerweise etwas Schlechtes sind. Wie gehen wir also vor? Die Frage könnte wie folgt lauten. Wie politisieren wir Protokolle richtig? Das passiert ja bereits. In den letzten 10 Jahren haben wir das bereits beobachten können. Wir brauchen also nicht weniger Protokolle und wir brauchen natürlich keine Rückkehr der autoritären Strukturen und der repressiven Macht, sondern wir brauchen bessere Protokolle, die diese Myriaden von Projekten und Ansätzen zusammenfügen können, die bereits eine andere Welt konstituieren, aber allein zu schwach sind, um wirklich einen Unterschied machen zu können. Danke.